Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend. In den letzten Tagen waren die französischen Zeitungen voll von Artikeln, die an das Temperament, die Schönheit und den Mut der Künstlerin Josephine Baker erinnerten. Darunter Wiederabdrucke berühmter Zeitgenossinnen wie Colette und Cocteau, die die Baker in den 20er und 30er Jahren in den Folies Bergère feierten. 46 Jahre nach ihrem Tod ist Josephine Baker nun ins Pantheon aufgenommen worden, denn sie war auch eine französische Widerstandskämpferin.
Ich habe das getan, was ich tun musste und war sehr stolz darauf. Ab und zu habe ich gesungen, aber vor allem war ich im Widerstand, weil ich nur eines im Kopf hatte, Frankreich helfen, wieder das zu werden, was es davor war. Das hatte es im Krieg zwar nicht verloren, aber da war ein kurzer, unglücklicher Moment.
Wir berichten über den Einzug Josephine Bakers ins Pantheon und sprechen mit ihrer deutschen Biografin. Außerdem fragen wir, was das neue Bundesbauministerium für Prioritäten in der Bauwirtschaft setzen will. Und wir wollen wissen, wie die Berliner Clubkommission ihr 20-jähriges Jubiläum mit Gästen sicher feiern und eventuell einen Modellfall schaffen will. Seit über 200 Jahren pflegen französische Regierungen einen nationalen Totenkult und ehren im Pariser Pantheon Menschen für ihre aufklärerischen und wissenschaftlichen Leistungen wie auch ihren Widerstandsgeist. Die Überreste berühmter Persönlichkeiten ruhen dort. Nur 6 Frauen wurden bisher in den Ruhmestempel aufgenommen. Die Tänzerin, Sängerin und Resistancekämpferin Josephine Baker gehört seit heute dazu. Und sie ist die erste schwarze Frau in der Geschichte des Gedenkortes. Gestern Abend wurde ihr zu Ehren in New York das Empire State Building in den Farben Frankreichs beleuchtet. Ab Einbruch der Dunkelheit erstrahlte der obere Teil des Wolkenkratzers in Blau, Weiß und Rot. Linda Schildbach hat in Paris verfolgt, wie der Einzug der franco-amerikanischen Künstlerin und Bürgerrechtlerin ins Pantheon inszeniert wurde.
Mein Frankreich ist Josephine. Mit diesen Abschlussworten hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Widerstandskämpferin Josephine Baker im Pariser Pantheon geehrt. Es war eine bewegende Zeremonie am Dienstagabend. Die rund 2000 geladene Gäste, darunter der Prinz von Monaco und Bakers Familienangehörige, sowie hunderte Schaulustige in der Straße verfolgten. Auf einem langen roten Teppich trugen 6 Mitglieder der Luftwaffe Bakers Sarg. Dazu wurde Live-Musik gespielt und die wichtigsten Stationen ihres Lebens aufgezählt. Zu den Klängen von J'ai deux amours, ich habe 2 Lieben, mein Land und Paris, wurden kunstvolle Videos von Bakers Leben und Familie auf die Fassade und Säulen des Pantheons projiziert. Anschließend wurde Josephine Baker, Widerstandskämpferin und Bürgerrechtlerin, als erste schwarze Frau und 81. Nationalheldin in Frankreichs Ruhmeshalle, dem Pantheon, aufgenommen.
Linda Schildbach über die Ehrung Josephine Bakers im Pantheon. Ihr Grab bleibt in Monaco. Kein Sarkophag, sondern eine Gedenktafel erinnert an Josephine Bakers mutiges Engagement während des Zweiten Weltkriegs. Für ihren Widerstand gegen die deutsche Besatzung in Frankreich erhielt sie mehrere Medaillen. Sie selbst spielte ihren Einsatz in der Öffentlichkeit eher herunter. In einem langen Gespräch, das kanadische Fernsehen 1968 sendete, sagte sie ganz lapidar, sie habe nur ihre Pflicht erfüllt und es gäbe so viele Menschen, die mehr als sie verdienten, für ihren Widerstand ausgezeichnet zu werden.
Mais enfin, il y a tellement de gens qui ont mérité beaucoup plus que ça et qui n'ont pas eu. Enfin, j'ai fait mon devoir de résistante.
Von Frankreich, sagte Josephine Baker, sei sie nach Nordafrika geschickt worden, von dort nach Ägypten, dann nach Deutschland und schließlich nach Indochina. Alle Kriege seien grausam. Ich will nicht töten, sagt sie. Ich liebe es, Menschen zusammenzubringen. Und das hat Josephine Baker getan, als sie ihre Regenbogenfamilie, ein echtes Lebensprojekt, gründete. Das Leben mit der prominenten Adoptivmutter soll für die 12 heranwachsenden Kinder nicht immer einfach gewesen sein. Wir kommen vielleicht darauf zurück. Im Gespräch mit Mona Horncastle, die Dozentin am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig ist und Biografin von Josephine Baker. Schönen guten Abend, Frau Horncastle.
Guten Abend.
Josephine Baker kam aus St. Louis. Sie wurde mit 13 verheiratet, musste früh in Clubs auftreten, um sich über Wasser zu halten. Sie hat es schon in den USA geschafft, bekannt zu werden, aber der Sprung nach Europa, nach Paris, das war dann wohl doch der ultimative Karrierekick. Was hat sie 1937 bewegt, dann den Schritt zu tun und die französische Staatsbürgerschaft anzunehmen?
Sie hat geheiratet. Ganz einfach. Sie hat Jean Lyon geheiratet, ein jüdischer Großindustrieller aus Paris. Und damit hat sie die französische Staatsbürgerschaft bekommen.
Also ich dachte, es wären auch republikanische Ideale gewesen oder Enttäuschung vom Leben in Amerika, wo die Segregation ja zum Alltag gehörte.
Nein, Josephine Baker ist auf eine andere Art und Weise politisch geworden. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs hat sie begonnen zu schmuggeln, Geheiminformationen über die Grenze ins Ausland zu schmuggeln. Sie ist Charles de Gaulle gefolgt, dem Aufruf für ein freies Frankreich in Nordafrika zu kämpfen. Und damit hat ihre Politisierung eigentlich erst eingesetzt. Unter anderem auch, weil sie Truppenunterhalterin war für die Amerikaner dort in Nordafrika. Und die wollten sie gerne auf der Bühne haben, aber in ihren Offiziersclubs und bei den Veranstaltungen herrschte auch die Segregation. Und Josephine Baker hat sich geweigert und hat gesagt, wenn hier nicht alle gemeinsam im Publikum sitzen, dann werde ich nicht auftreten. Und darüber hat sie ihre Macht eigentlich auch erst so richtig entdeckt, die sie hat, um Dinge zu verändern. Und das hat sich dann im Laufe ihres Lebens weiter verstärkt. Zunächst mal war sie aber sehr intuitiv und ein Stück weit auch mutig, naiv politisch.
Als schwarze Bürgerin war sie ja durchaus exponiert, einfach sichtbar. Wie ist sie denn in ihrer Mission unentdeckt geblieben, als jemand, der eben auch die Aktionen der Nazis unterlaufen hat?
Sie hat diesen wunderbaren Satz gesagt, es ist wunderbar, Josephine Baker zu sein. Sie hat ihren Ruhm dafür benutzt. Also sie konnte einfach ungehindert ins Ausland reisen und an den Grenzposten wurde sie sehr selten nach ihrem Pass gefragt, sondern vielmehr um ein Autogramm gebeten. Und so konnte sie relativ sicher sein, dass die Informationen in ihrem Gepäck nicht aufgefunden werden. Man muss aber auch sagen, dass sie sich damit in Lebensgefahr gebracht hat. Also sie hatte da auch sehr viel Glück.
Haben Sie eine Erklärung dafür, Frau Horncastle, was Josephine Baker so unerschrocken sein lassen hat?
Die ersten 13 Jahre in Amerika im Slum in bitterer Armut. In der Zeit hat sie festgestellt, dass sie A, zum Außenseiter in der Familie war. Sie hatte die hellste Haut von allen. Das fand ihre Familie nicht sehr gut. Denen war sie zu weiß. Dem Rest Amerikas war sie zu schwarz und das war lebensbedrohlich. Und sie hatte drei Optionen, die hat sie selbst ganz klar gesehen. Entweder Dienstmädchen werden, Prostituierte oder Tänzerin, um dem Slum zu entkommen, beziehungsweise im Slum einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann auch wieder dieser wunderbare Satz, ich wurde Tänzerin, weil ich in einer kalten Stadt geboren bin und in meiner ganzen Kindheit entsetzlich gefroren habe. Der Schritt aus Amerika war wirklich ein Befreiungsschlag. Da hat sie eine Chance genutzt, die sich ihr geboten hat. Sie kam eben dann aus einem Land, in dem ganz strikte Rassentrennung herrschte, in ein Land, in dem zwar auch Rassismus herrschte, in dem sie aber eine ungeahnte Freiheit hatte und gefeiert wurde für das, was eigentlich ihr Stigma war, nämlich ihre Hautfarbe. Ja, das waren die wilden 20er, Les années folles in Paris und sie hat sich da auch nicht sehr dran gestört, dass sie ein Klischee bedient hat, sogar ein afrikanisches Klischee, weil Afrika war sehr en mode in den 20ern, in der Kunst und in der Unterhaltungsbranche und sie hat einfach ihre vermeintlichen Schwächen in Stärken umgewandelt und hat sich als sexy, schwarz und amüsant in die Herzen und auf alle europäischen Bühnen getanzt.
Von der amerikanischen oder der nordamerikanischen Bürgerrechtsbewegung hat sie sich aber nie abgekoppelt. Sie stand in Washington bei March of Freedom auch an der Seite von Martin Luther King.
1963 war sie eingeladen, von Martin Luther King eine Rede zu halten. Davor hatte sie aber tatsächlich Einreiseverbot in den USA. Das musste erst aufgehoben werden. Sie bezeichnete es als einen ihrer größten Triumphe. Sie stand dort dann auch mit ihren ganzen Orden, die sie von Charles de Gaulle bekommen hatte, für ihren Freiheitskampf im Zweiten Weltkrieg, in ihrer Uniform. Es ist eigentlich so, dass sie ganz gerne eine größere Rolle in der Bürgerrechtsbewegung gespielt hätte, die Schwarzen in Amerika aber wiederum ihr vorgeworfen haben, sie würde sich zu sehr in den Mittelpunkt spielen, würde das für sich instrumentalisieren und außerdem, und das war ein ganz wichtiger Punkt, sie hätte ja die Freiheit und das Privileg, wenn hier irgendwas schwierig wäre, einfach wieder nach Frankreich zu gehen.
Wie erklären Sie sich, dass Josephine Bakers bürgerrechtliches, freiheitsliebendes Engagement jetzt erst so vollgewürdigt wird?
Endlich, muss man sagen. Dieses Glamour Girl und die Nackttänzerin im Bananenrock, die sie auch nur 3 Jahre ihres Lebens war, die haben einfach alle anderen Lebensleistungen überstrahlt. Und die Toten leben ja in der Erinnerung der Lebenden weiter. Und diese Erinnerungskultur haben sich aber tatsächlich ihre Adoptivkinder auch jahrelang verweigert, weil sie gesagt haben, dass sie lange genug von ihrer Mutter instrumentalisiert und vorgeführt wurden und ihr eigenes Leben haben wollten und nicht im Schatten der Mutter stehen. Dadurch sind viele, viele Publikationen, kritische Publikationen nicht möglich gewesen. Und wie ich mir heute die Zeremonie angeschaut habe im französischen Fernsehen, muss ich gestehen, war das einer der berührendsten Momente, wie Macron die Kinder begrüßt hat. Und offensichtlich haben sich hier die Kinder auch mit der Mutter ausgesöhnt. Das war sehr, sehr schön.
Sie haben natürlich alle Facetten dieser Persönlichkeit durch die lange Beschäftigung kennengelernt. Und ja, die Kinder sollen nicht immer glücklich gewesen sein auf dem Schloss Milland in der Provinz. Manche haben ihren Weg ins Leben eben nicht so einfach gefunden. All das schmälert ihre guten Absichten, der Welt zu zeigen, dass Kinder eben aus verschiedenen Erdteilen miteinander leben können und sich wie Geschwister fühlen können, nicht?
Nein, absolut nicht. Jede Mutter oder alle Eltern wissen, die Beziehung zu Kindern ist das eine. Also was man möchte und was die Kinder wahrnehmen, ist das andere. Die Kinder haben einen sehr engen Zusammenhalt nach wie vor. Und Josephine Baker hat sich mit dieser Regenbogenfamilie, tatsächlich hat sie diesen Begriff auch schon geprägt, den wir heute verwenden, damit hat sie sich einen Traum nach einer eigenen Familie verwirklicht. Gleichzeitig musste sie dieses sehr exaltierte Leben aber auch finanzieren, war viel unterwegs und das Interesse an dieser Familie war enorm. Um ein Exempel statuieren zu können, musste sie das auch in der Öffentlichkeit tun. Wir sehen aber, dass die Art und Weise, wie die Kinder alle miteinander verbunden geblieben sind bis zum heutigen Tage, dass es eben doch funktioniert hat. Die sind völlig unabhängig und ohne zu differenzieren miteinander groß geworden und sehen sich als Geschwister.
Es wird ja nun immerzu hervorgehoben, dass Josephine Baker die erste schwarze Frau ist, die im Pantheon aufgenommen wurde. Finden Sie das bezeichnend? Weil, naja, die fehlende Würdigung anderer People of Color, die etwas für Frankreich geleistet haben, damit auch ins Auge fällt und deutlich wird?
Also jede Zeit ehrt die Helden, die das zum Ausdruck bringen, was uns aktuell wichtig ist. Dafür ist Josephine Baker einfach eine ganz ideale Person. Ich frage mich schon, ob wir mit dieser Kategorisierung nicht so ein bisschen reflexhaft nur auf unseren eigenen Zeitgeist referieren und damit nicht Gefahr laufen, wieder Josephine Baker auf ihre Hautfarbe und auf ihr Geschlecht zu reduzieren. Und auch an der Stelle, muss ich sagen, hat Macron das sehr gut gelöst. Er hat ganz explizit gesagt, sie wird ins Pantheon aufgenommen, als eine Frau des 20. Jahrhunderts, die sich durch Mut und republikanisches Engagement ausgezeichnet hat, die mehr Französin war, als viele Franzosen sind. Und sie wird nicht als schwarze Frau aufgenommen, sondern als Frau und als Mensch.
Mona Hohenkastel ist die Biografin von Josephine Baker. Das Buch ist im Molden Verlag erschienen und heißt Weltstar, Freiheitskämpferin, Ikone. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Ihnen, Frau Hohenkastel, und wünsche dem Buch, der Biografie, viele Leser.
Vielen Dank.
Jahrzehntelang war das Bauressort mal dem Verkehrsministerium, mal der Umweltministerin und mal dem Innenminister zugeordnet. Doch damit soll unter der neuen Regierung Schluss sein. Es wird ein eigenständiges, von der SPD geführtes Bauministerium geben. Man darf sich auf größere Bauaktivitäten einstellen, muss sich aber auch vor Augen führen, dass 40% der klimaschädlichen Gase beim Bauen entstehen. Auch der allergrößte Teil des nicht recycelbaren Mülls fällt beim Bauen an. Das stimmt bedenklich, allerdings ist die Bauwirtschaft in der aktuellen Krise auch ein wichtiger Wirtschaftsmotor. Architekten und Handwerker werden händeringend gesucht. Genug Anlass also, das Thema breit im Koalitionsvertrag zu verankern. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat viel Papier gewälzt. Also, Nikolaus Bernau, was hat Priorität?
Ja, also ganz klar hat Priorität, und das ist ja, wenn man so will, eine ganz alte Tradition der SPD, der Wohnungsbau. Es sollen 400.000 Wohnungen gebaut werden. Damit soll der Wohnungsnot in den großen Städten vor allem begegnet werden. Was nicht so ganz aufgefallen ist, dass von diesen 400.000 Wohnungen nur etwa 100.000 gefördert werden sollen. Und es wird auch überhaupt nicht klar gemacht bis jetzt, wie eigentlich diese Förderung stattfinden soll. Also über Eigentümerförderung, über Steuerabschreibungsförderung, über Subventionen für Genossenschaften oder kommunales Bauen. Und immerhin, man muss sagen, die Wohnungsgemeinnützigkeit soll wieder entstehen, die abgeschafft wurde in den 1990er Jahren. Und die Mietpreisbremse soll wiederkommen oder soll verlängert werden bis 2029. Was das wirklich an Luft schafft, wissen wir alle nicht so. Aber es ist eben doch ein Riesenpaket, in dem es sich vor allem mal darum dreht, dass neu gebaut wird. Und da muss man sagen, da ist so ein bisschen die Berliner neue Koalition von SPD, Linke und Grüne weiter, weil sie auch noch gleichzeitig sagt, wo nämlich gebaut werden soll, nämlich durch Verdichtung der Innenstädte und nicht durch die Akquirierung von immer neuem Land. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Unterschied.
Der Wust an Bauvorschriften, der existiert, wird ja immer wieder beklagt. Plant die neue Regierung da eigentlich Abhilfe?
Ja, ganz zentral sogar. Also das erste Mal ist, dass sie sagt, man soll endlich Typengenehmigungen für modulare und serielle Bauten machen, also für Fertigteilbauten, die bis jetzt immer noch wie ein ganz normales Haus einzeln genehmigt werden müssen. Was natürlich ein irrwitziger Aufwand ist, anstatt dass man einfach sagt, wir machen einen Typus wie bei einem Auto, genehmigt das durch und dann kann das gebaut werden überall. Andererseits muss man sagen, unsere Erfahrungen mit Typenbauten, die so genehmigt wurden aus den 70er Jahren, aus der DDR, Plattenbaukultur sind jetzt nicht so überwältigend, dass man das überall nochmal haben möchte. Aber immerhin, das ist ein ganz großer Fortschritt. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, der Bund sagt jetzt ganz definitiv und ganz offensiv auch, Bauwirtschaft ist ein Teil der Digitalisierungswirtschaft. Was da genau gemeint ist, ist wiederum im Koalitionsvertrag nicht so ganz klar zu sehen. Dreht es sich nur um eine effizientere Machung des Bauplanungsprozesses von den Verwaltungen bis hin zu den Architekturbüros und bis zu den Baufirmen und deren Bestellungen? Oder dreht es sich tatsächlich um das digitale Bauen? Also mit den berühmten Druckern, aus denen man ganze Häuser bauen kann. Da ist ja schon einiges entstanden und in Japan ist das inzwischen durchaus modern, aber hat eben das große Problem, dass man damit sehr viele Arbeitsplätze vernichten könnte. Insgesamt wird auch da klar, Digitalisierung und Neuüberarbeitung, zum Beispiel auch der Honorarordnung für Architekten, dieses ganze Projekt Erfrischung der Baukultur, das kostet unglaublich viel Geld. Und wie im gesamten Koalitionsvertrag ist ja nicht so ganz klar, wo das Geld eigentlich her so kommen soll.
Wie hält die neue Koalition das eigentlich mit der Bürgerbeteiligung?
Gar nicht. Also um es mal so ganz staubig zu sagen, also es gibt natürlich die üblichen Floskeln, die da drin sind, aber man muss erstens sagen, Bürgerbeteiligung ist längst keine deutsche Angelegenheit mehr. Das ist einfach durch EU-Recht festgeschrieben. Das heißt, da können selbst die bürgerbewegungsfeindlichsten Architektinnen und Architekten oder Investoren oder auch kommunalen Bauherren können da gar nicht mehr viel machen. Die Europäische Union hat da ganz klare und sehr eindeutige Maßstäbe gesetzt. Aber darüber hinaus gehen wir offensichtlich in der Bundesrepublik jetzt nicht. Und das ist schon ein bisschen problematisch, weil wenn man das gleichzeitig eben vergleicht mit den Absätzen, die sich so mit Natur- und Umweltschutz beschäftigen, da geht man auch nicht wirklich voran im Sinne von, wir wollen das jetzt zu einem Teil der Planungskultur machen. Und das wurde ja immer wieder beklagt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass eben Naturschutz, Denkmalschutz, Umweltschutz, also diese ganzen Schutzfaktoren, dass die immer so draufgeklebt werden auf die Planung, statt sie eben wirklich zu einem integrativen Teil der Planung zu machen. Und dazu gehört heute eigentlich auch Bürgerbeteiligung.
Und der Klimaschutz eben auch. Das ist das Thema unserer Zeit. Werden da schärfere Normen im Bundesbaugesetz eingefügt?
Ganz klar. Also da soll, das ist eines der großen Themen dieser Koalition, da haben schon die Grünen für gesorgt. Das ist ja sozusagen ihr großer Stempel. Aber da sind sich offensichtlich auch alle im Großen und Ganzen einig. Es gibt praktisch keine Seite in diesem sehr dicken Koalitionsvertrag, in dem das Wort Klimawandel nicht mindestens einmal auftaucht. Aber man muss auch wieder sagen, das ist in der Baupolitik nicht so wahnsinnig scharfzahnig bis jetzt. Das hängt sicherlich auch daran, dass der Bund einfach nur einen bestimmten Teil der Baugesetzgebung überhaupt zu verantworten hat. Also soll zum Beispiel, was Sie gerade eben schon angedeutet hatten, das Baugesetzbuch endlich angepasst werden. Es sollen schärfere Normen rein. Es sollen zum Beispiel Heizungen ab 2025 nur noch mit Energie oder mit 65% mit erneuerbaren Energien, betrieben werden. Ab 2024 sollen schon die Normen und die Subventionen auch dafür angepasst werden. Es sollen alle geeigneten Dachflächen, Zitat, für Solarenergie benutzt werden. Aber was heißt geeignet? Und zweitens muss man da eben auch sagen, ja, der Staat, der Bund vor allem, ist ausgesprochen wenig vorbildlich in der Beziehung. Also eines der teuersten Bauprojekte der jüngeren Zeit, das Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin auf dem Kulturforum, hat perfekt für Sonnenenergie geeignete Flächen, sowohl auf einem flach geeigneten Dach als auch an den Wänden. Und da werden sie aus gestalterischen Gründen nicht eingesetzt, was natürlich eigentlich ein vollkommener Irrwitz ist. Oder nehmen wir das Dach vom Humboldt-Forum oder sonstige Dächer. Also viele, viele Bauprojekte, die der Staat selber macht, die halten sich bis jetzt gar nicht an diese hehren Regeln. Und da müsste ganz, ganz heftig nachgearbeitet werden. Aber dann schon ganz kurz, das Letzte, was ganz wichtig ist, was Klimaschutz angeht, es gibt eben weiter keine Forderung nach einer Gesamtenergiebilanz für jedes Bauprojekt. Das heißt, was reiße ich ab an Bauprojekt, an Energie, was stecke ich an Energie rein, was wird an Energie verbraucht während des Betriebs, was brauche ich an Energie für den neuerlichen Abriss, wenn das Gebäude nicht mehr benutzbar ist. Und das fehlt immer noch im Baugesetz. Das wird jetzt seit lediglich 40 Jahren gefordert.
Noch eine Frage, Nikolaus Bernau. Das Bauland für all die Wohnungen, wo soll das eigentlich hergenommen werden?
Ja, da sind eben, wie gesagt, die Berliner schon ein bisschen, also die Berliner Koalitionäre auf der Landesebene ein bisschen weiter. Die haben eben gesagt, wir machen das als Verdichtung und nicht als Ausweitung des Landes. So ganz klar ist das nicht. Eine ganz wichtige Sache ist, dass der vollkommen irrwitzige Paragraph 13 des Baugesetzbuchs nicht verlängert wird. Ein Segen. Das ist von der CSU durchgesetzt worden. Und zwar jedes Stück Land, das an ein bebautes Stück Land grenzte, sollte damit als bebaubar gelten. Das heißt, das war eine Bereicherungsaktion für Bauern, die Land in den Vorstädten besaßen. Und genauso hat das funktioniert. Es hat eine unglaubliche Ausweitung der Bebauungsfläche gegeben. Das wird erstmal nicht verlängert. Ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir müssen uns mit dem Land beschäftigen, das wir haben. Das Zweite, was sehr, sehr gut ist, oder zumindest interessant wird, sagen wir es mal so, der Bund will alle Ländereien, die bis jetzt von der Deutschen Bahn verwaltet werden oder der Deutschen Bahn gehören und die noch nicht verkauft wurden von der Deutschen Bahn, zusammenführen mit den restlichen Bundesimmobilien in der sogenannten BIMA. Das ist die Bundesanstalt für Immobilien des Bundes. Und dort sollen sie zentral verwaltet werden, zentral vermarktet werden und eben auch künftig bebaut werden. Das wird erstmal eine Riesenbehörde, da können wir von Sicherheit ausgehen, aber das wird auch eine sehr spannende Angelegenheit, weil die kann wirklich Regelungsmacht. Vielleicht eine zu große Regelungsmacht, muss man auch wieder sagen, nämlich in kleineren Kommunen, wo sich ja schon die großen Städte wie Hamburg, Stuttgart, Berlin kaum gegen diese große deutsche Bahnimmobilien wehren konnten. Aber das wird eine spannende Angelegenheit, weil da entsteht ein wirklich aktiver Akteur in Bundeshand, der direkt eingreifen kann in den Immobilienmarkt. Das wird auf jeden Fall interessant anzugucken.
Die neue Regierung wird ein Bauministerium einrichten. Besten Dank, Nikolaus Bernau, für die kritischen Anmerkungen zu den Plänen, die im Koalitionsvertrag beschrieben werden.
War eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Christian Redl.
Die Deutsche Digitale Bibliothek hat das Online-Portal Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten freigeschaltet. Damit sind zunächst rund 8000 Nachweise von 25 Piloteinrichtungen verfügbar, wie die Bibliothek mitteilte. Künftig soll das Portal zu einer umfassenden zentralen Veröffentlichungsplattform für Informationen über Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in deutschen Kultur- und Wissenseinrichtungen ausgebaut werden. Ziel ist es, im Hinblick auf derartige Ausstellungsstücke größtmögliche Transparenz herzustellen. Die Aufbauphase wird von der Bundesregierung aus dem Etat für Kultur und Medien finanziert. Mit einer Aktion haben Twitter-Nutzer und verschiedene Organisationen, die sich für Menschenrechte und Pressefreiheit einsetzen, auf Zhangjian aufmerksam gemacht. Die chinesische Videobloggerin sitzt wegen ihrer Berichterstattung aus Wuhan im Gefängnis. Sie hatte Anfang 2020 in der zentralchinesischen Stadt über das Krisenmanagement der Behörden berichtet, nachdem dort das Coronavirus zum ersten Mal ausgebrochen war. Benjamin Eisel.
Dass Zhangjian ohne offizielle Erlaubnis ihre Beobachtungen veröffentlichte, war aus Sicht der chinesischen Behörden illegal. Deswegen wurde sie im Mai 2020 festgenommen und ein halbes Jahr später zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Verfahren fand ohne Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze statt und weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Gesundheitszustand Zhangjians ist nach Angaben ihres Anwalts Zhang Keke sehr schlecht. Nach einem wochenlangen Hungerstreik hat sie stark abgenommen und ist geschwächt, berichtet ihre Mutter nach einem Videotelefonat mit ihr.
Nach mehrjährigem Rechtsstreit darf das sogenannte Reformationsfenster des Künstlers Markus Lüpertz in die Marktkirche Hannover eingebaut werden. Allerdings muss die Gemeinde in der Nähe des Werks ein Schild anbringen, das auf den nachträglichen Einbau hinweist. Auf diesem Vergleich einigte sich der Kirchenvorstand vor dem Oberlandesgericht Celle mit dem Erben des Marktkirchenarchitekten Dieter Oesterlin. Dieser sah das Urheberrecht seines Stiefvaters in Gefahr. Das 150.000 Euro Fenster ist ein Geschenk von Altbundeskanzler Schröder und sollte eigentlich schon 2018 eingebaut werden. Der Kunsthistoriker, Herausgeber und Museumsdirektor Peter Weihermeier ist tot. Er starb bereits letzten Freitag im Alter von 77 Jahren, wie erst jetzt bekannt wurde. Weihermeier war einer der wichtigsten Persönlichkeiten in der österreichischen Kunstszene. Aber auch in Deutschland war er tätig. So leitete er von 1980 bis 1998 den Frankfurter Kunstverein und war als Professor für zeitgenössische Kunst und Kunstvermittlung an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach tätig. Dafür erhielt er die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main. Weihermeier beschäftigte sich schon sehr früh und zeit seines Lebens mit der Fotografie als eigenständiger Kunstform.
Einige Bundesländer haben die Schließung von Clubs angeordnet. In Berlin sind Veranstaltungen nach dem 2G-Modell mit zusätzlichem Antigen-Schnelltest und einem um 50% reduzierten Einlass zwar genehmigt, aber viele Clubs mussten wenige Wochen nach ihrer Wiedereröffnung erneut schließen, weil die Einnahmen nicht ausreichten. In enger Zusammenarbeit mit ExpertInnen, die im August das Pilotprojekt Club Culture Reboot begleitet haben, will die Clubkommission am 2. Dezember ihr 20-jähriges Bestehen mit Geimpften und Genesenen, die einen PCR-Test mitbringen, feiern. Lutz Leixenring ist Sprecher der Clubkommission. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Man hört ja doch jeden Tag von mehr Impfdurchbrüchen und auch von Ansteckungen bei Partys, zu denen die Leute mit negativen Tests gegangen sind. Was hat Sie bewogen, trotz hoher Inzidenzen das Jubiläum zu feiern?
Zuerst muss man sagen, dass diese Tests, die zusätzliche Tests, die zu der 2G-Regelung nun eingefordert werden, dass das erst eine Sache ist, die wir seit 2 Wochen machen. Vorher gab es das noch nicht. Und bis dahin war tatsächlich 2G immer wieder mit Impfdurchbrüchen festzustellen, wobei das auch nicht in Superspreader-Events geendet ist, sondern das war eine vereinzelte Ansteckung, die dort stattgefunden haben und die Leute wurden identifiziert, informiert und nach Hause geschickt. Aber natürlich, klar, wir gehen ein Risiko ein in einer Pandemie, wenn wir Veranstaltungen machen, das ist ohne Frage.
Wer am 2. Dezember im Keller der Alten Münze in Berlin mitfeiern möchte, der muss einen negativen PCR-Test vorweisen. Diese Tests kosten so zwischen 40 und 50 Euro. Bezahlen Ihre Besucher das, ohne mit der Wimper zu zucken?
Also die Tests kosten tatsächlich deutlich weniger. Wir hatten schon im September mit den Laboren verhandelt, dass wir diese Tests für 15 Euro anbieten können. Und jetzt für diese Veranstaltung haben wir das sozusagen noch einmal günstiger erhalten. Das kommt zustande, weil wir Pool-Testing anbieten. Das heißt, die Abstriche werden gepoolt und dann getestet und nur dann im Falle eines positiven Ergebnisses in diesem Pool wird dann nochmal wiederholt, jeder einzelne. Und dieses Modell hat funktioniert. Wir haben das mit der Charité gemeinsam durchgeführt. PCR ist der Goldstandard im Testen. Und wenn wir in Zukunft, also auch sozusagen in den nächsten Jahren, und sieht also aus, als ob uns diese Pandemie auch noch weiter begleiten wird, zumindest in den Wintermonaten, auch in diesen Zeiten Kultur veranstalten möchten, dann müssen wir weitere Optionen überlegen und nicht einfach nur den Lockdown, sondern Kultur ist möglich, sicher durchzuführen mit PCR-Tests. Und das haben wir mit unserem Piloten mit 2000 Menschen in 6 verschiedenen Clubs bewiesen und denken, dass wir das jetzt am Donnerstag auch wieder holen können.
Soweit ich das erinnere, also der Testlauf in mehreren Berliner Clubs im August war eben das positive Signal, aber die Clubkommission fühlte sich von der Politik da wenig unterstützt. Hat sich daran etwas geändert?
Naja, es kamen ja dann ziemlich schnell neue Ereignisse zustande. Wir hatten im September dann oder Ende August ein Gerichtsurteil, das ausgesagt hat, dass Clubs wieder öffnen müssen unter dieser 2G-Regelung. Dieser Empfehlung hat sich dann der Senat angeschlossen, obwohl wir damals schon gesagt hätten, wir würden uns diese PCR-Test-Variante wünschen, einfach um diese Orte noch sicherer zu machen. Und haben dann aber gesagt, wenn ihr euch nicht dafür entscheidet, dann bitte gebt uns diese Option, wenn die Zahlen wirklich durch die Decke gehen. Und in dieser Situation stehen wir jetzt gerade. Und die Antwort der Politik ist nicht, lass uns jetzt PCR-Tests machen, sondern die Antwort ist, wir machen alles wieder dicht. Und das finden wir sehr schade.
Ja gut, ich habe gehört, dass die PCR-Tests etwas knapper werden. Da kann man sich schon fragen, ob die vielleicht nicht für wichtigere Tests oder für die Tests von gefährdeten Personen reserviert werden sollten. Mehr zumindest dann für Partygänger.
Auch dafür haben wir eine Lösung gefunden. Wir haben uns also ein eigenes Labor zugelegt. Es gibt einen eigenen Anbieter, ein Festival in Brandenburg, die sich für dieses Festival ein eigenes PCR-Labor angeschafft haben. Und da gibt es ausreichend Kapazitäten, um Wochenende für Wochenende die Menschen PCR-Tests durchzutesten.
Also das eigene Labor, die Jubiläumsparty, das könnte unter den Bedingungen, die Sie einhalten, doch ein neuer Modellfall sein, den Sie schaffen, oder?
Ja, und wir glauben auch, dass es auch innerhalb des Senats dafür Zustimmung gibt, insbesondere aus dem Kulturbereich. Bisher wurde immer nur vom Senat für Gesundheit geblockt. Und wir können das nicht nachvollziehen, weil die Zielgruppe, die wir hier ansprechen, die hat eine sehr hohe Impfquote. Wir haben also schon im August bei unserem Testlauf gesehen, dass die über 82% war, also doppelt geimpfte TeilnehmerInnen. Zudem sind wir in einer Zielgruppe, die in der Regel recht jung ist und damit auch nicht die Hauptzielgruppe ist, die dann in den Notfallaufnahmen liegen. Das heißt, wir sind in einem Bereich, wo wir sagen können, da kann die Selbstbestimmtheit des Menschen oder die Selbstbestimmung des Menschen auch eine höhere Rolle spielen, wenn sie dieses Risiko eingehen. Und wir würden eben mit diesem PCR-Test eine hohe Sicherheitsschranke nochmal einführen zusätzlich. Das heißt, aus unserer Sicht spricht nicht viel dagegen, das mit PCR-Tests zu machen. Es ist, glaube ich, eine politische Entscheidung und es schmückt sich halt in der Öffentlichkeit gerade nicht, dass wenn man Teile des öffentlichen Lebens zurückfährt, dass man Leute tanzen lässt. Schade eigentlich, weil das ist doch das, was uns durch die Pandemie bringen wird.
Die Berliner Clubkommission wird in 2 Tagen ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Mit dabei Lutz Leixenring von der Clubkommission. Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür.
Vielen Dank.
Es ist 40 Jahre her, dass in San Francisco, Paris und Berlin Menschen plötzlich hohes Fieber, Lungenentzündungen und Pilzinfektionen bekamen. Anfangs herrschte Ratlosigkeit, dann Schrecken und Panik, denn die Erkrankung verlief rasch und oft tödlich. Am 30. November 1981 wurde die Krankheit AIDS zum ersten Mal wissenschaftlich erwähnt. Verschwunden ist das Virus bis heute nicht, aber HIV-positive Menschen erhalten effiziente Therapien und das ist ein Grund, weshalb die Geschichte dieser Krankheit langsam aus dem Blick geraten ist. Das Deutsche Medizinhistorische Museum in Ingolstadt eröffnet nun zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember eine Ausstellung, die Alois Unterkircher als Direktor kuratiert hat. Mit ihm habe ich am Nachmittag gesprochen, bevor die Show im Livestream eröffnet wurde. Herr Unterkircher, was ist Ihr Fokus in der Ausstellung?
Ja, im Zentrum unserer Sonderausstellung, der wir den Titel gegeben haben, In the Name of Love, AIDS-Gedenktücher als Zeichen von Trauer und Protest, steht ein sogenannter Quiltblock Nummer 21. Der wurde uns im Sommer als Schenkung von dem holländischen Namenprojekt übergeben. Diese Quilts sind ja jetzt im deutschsprachigen Raum noch ein relativ junges Phänomen, Quilting. Man weiß eigentlich so gar nicht, was das ist, weil diese Quilts haben ja in England und in Amerika zwar eine lange Tradition, aber in Deutschland sind die eigentlich erst seit ein paar Jahren weit verbreitet. dass Quilts sind eigentlich, wenn man es auf Deutsch übersetzen will, gesteppte Patchworkdecken, die für den privaten Gebrauch bestimmt gewesen sind und die eigentlich eine klare Funktion haben, denn die sollen als Bettüberwurf quasi die Leute wärmen. Und AIDS-Quilts, die haben eine spezielle Funktion, denn die sollen an Menschen erinnern, die an AIDS verstorben sind.
Die ersten AIDS-Quilts wurden in Atlanta in Georgia gefertigt, soweit ich weiß. Da gibt es sogar einen Quilt, der wiegt rund 54 Tonnen und soll weltweit das größte Kunstwerk sein, das von einer Gemeinschaft als Handarbeit hergestellt wurde, in Erinnerung an die Opfer. Ihr Namensprojekt bzw. der Quilt, den das Namensprojekt gefertigt hat, ist sehr viel kleiner. Aber wie sieht der aus?
Dieser AIDS Memorial Quilt, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, war das größte gemeinsame Quilting-Projekt, mit dem sehr viele Tonnen wiegt, aber eigentlich besteht er auch aus einzelnen sogenannten Blöcken. Und das kommt eben aus dieser Quilting-Sprache. Und so ein AIDS-Quilt besteht eben aus einem, das ist ein Block. Und so ein Block hat ungefähr die Maße von 4x4 Metern. Und der besteht aber nicht aus einem einzelnen Stück, sondern der wurde aus 8 einzelnen sogenannten Gedenktüchern, Panels auf Englisch, genäht. Und so ein Panel, so ein Gedenktuch wurde eben von Angehörigen, von Lebensgefährten, Lebenspartnerinnen, von Freunden, von einem AIDS-Verstorbenen genäht. Da wurden auch sehr viele persönliche Gegenstände des Verstorbenen hineingenäht. Wir haben zum Beispiel in unserem Quilt, den wir aus Holland bekommen haben, ein Beispiel von einem Verstorbenen mit dem Namen Marco X. Und da sieht man, wenn man sich diese Gedenkfahne anschaut, unterschiedlichste persönliche Dinge, zum Beispiel ein T-Shirt, das er getragen hat, oder Spielkarten, die den Namen formen, weil dieser Verstorbene sehr gerne Karten gespielt hat. Und man sieht auch ganz, ganz viele Schmetterlinge. Und das hat eben diese Symbolik, dass die Leute, die den Quilt genäht haben, diesen Marco X so beschrieben haben, dass er ein sehr flatterhaftes Wesen hatte und quasi wie ein Schmetterling durch das Leben geschwebt ist. Und darum haben sie diese Schmetterlinge in unterschiedlichsten Formen aus Pailletten, aus Kunststoff für den Quilt als Hauptsymbol gewählt.
Das ist schön, weil so einfach das Individuum und seine Einzigartigkeit nochmal gewürdigt wird. Der Krankheit ein Gesicht zu geben, in dem man ein Quilt wirbt, ist das auch ein wichtiger Schritt gewesen, wenn Sie jetzt zurückgucken in die letzten Jahrzehnte, um ja die Stigmatisierung von HIV-Positiven und AIDS-Kranken zu vermindern?
Also diese Quilts, die hatten ja zwei Funktionen. Zum einen waren sie wirklich ein Akt der persönlichen Trauerarbeit. Aber diese Quilts hatten auch immer so eine Form des Protests. Denn diese Quilts wurden nicht in der Wohnung aufbewahrt, sondern die wurden eben diesen Vereinen, diesen Stiftungen übergeben. Und die nähten diese Quilts dann zu diesen Blöcken zusammen und trugen die dann bei Protestmärschen, bei Gedenkmärschen am AIDS Memorial Day mit sich, zeigten die auch in Rathäusern, in Bürgerhäusern, in Kirchen auch, bei Gedenkgottesdiensten. Aber diese Tradition aus Amerika, dass eben diese Quilts zu Hunderten, zum Beispiel in Washington auf der National Mall, aufgelegt worden sind, um eben gegen die AIDS-Politik der damaligen US-Regierung zu protestieren, das ist eben auch ein zentrales Element dieses Quilts.
Dokumentieren Sie auch, Herr Unterkircher, wie sich der Blick auf die HIV-Erkrankten verändert hat?
Obwohl wir ein medizinhistorisches Museum sind, haben wir uns dagegen entschieden, die Geschichte der medizinischen Forschung nachzuerzählen, sondern für uns stehen wirklich diese Menschen, die von der Krankheit auf unterschiedliche Weise betroffen sind, im Zentrum. Also wir zeigen zum Beispiel die Entwicklung auch dieser AIDS-Hilfen, die ja als hauptbetroffene Vereine dieses Vakuum, das die Medizin gehabt hat, weil die ja anfänglich keinerlei Heilmittel, keine Therapien hatten und nicht wussten, was ist eigentlich der Erreger. Und wenn die Medizin natürlich dann so machtlos ist, dann besteht die Chance, dass andere Gruppen dieses Vakuum füllen können und mit der Medizin auch Allianzen eingehen, die vielleicht die Medizin so nie freiwillig getan hätte. Und im Fall von AIDS, da konnten diese Selbsthilfegruppen, die sich aus der queeren Community heraus gegründet haben, sehr eng mit diesen politischen Stellen und mit der Bundesregierung zusammenarbeiten. Und das ist wirklich das Besondere an diesen frühen AIDS-Allianzen.
Kann man denn etwas lernen aus dem Umgang mit der HIV-Epidemie im Hinblick auf die gegenwärtige Pandemie, die ja auch sehr viele Opfer schon gefordert hat und vermutlich noch fordern wird?
Ja, es war sehr erstaunlich in der Vorbereitung zu dieser Ausstellung, wie viele Fragen, die heute wahnsinnig aktuell sind und wie viele Maßnahmen eigentlich schon vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren im Zuge der AIDS-Krise virulent waren. Denn wie immer, wenn ein neuartiges Virus auftaucht, und das war ja beim HIV-Virus so, und die Medizin keinerlei Therapien zur Verfügung stellen kann, dann stellt sich natürlich immer die Frage für die Handelnden, für die Akteure, für die Regierungen, wie geht man jetzt damit um? Und man kann sich natürlich in die eine oder andere Richtung entscheiden. Man kann entweder einen liberalen Kurs fahren und darauf vertrauen, dass wenn man die Leute aufklärt über die Infektionsrisiken, über die Übertragungswege, dass man darauf vertraut, die Leute setzen diese Maßnahmen in Eigenverantwortung um. Das war auch bei EZO, das war der Kurs der damaligen Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth. Es gibt natürlich die andere Tendenz, dass man sehr repressive Maßnahmen durchsetzt mit Einschränkung der Bürgerrechte, die sich eher an das Modell der alten seuchenpolitischen Maßnahmen orientiert, also Quarantäne, Isolation, Isolierung von Infizierten, aber auch, sobald ein Test zur Verfügung steht, die Zwangstestung von Ansteckungsverdächtigen. Und in Bayern unter dem damaligen Staatssekretär Peter Gauweiler wurde eben so ein repressiver Kurs verfolgt. Also der hatte sich gegen diese liberale Linie von der Bundesgesundheitsministerin gestellt. Und ich finde, das kann man auch sehr schön bei Corona sehen, weil da ja auch immer diese Abwägung ist, was für Maßnahmen setzt man jetzt um, reicht es, die Bürger aufzuklären, an die Eigenverantwortung zu appellieren, oder muss man wirklich mit strikten Maßnahmen wie Quarantänemaßnahmen unter Polizeiaufsicht darauf reagieren?
In the Name of Love heißt die Sonderausstellung im Deutschen Medizinhistorischen Museum Ingolstadt, die am 1. Dezember eröffnet. Im Mittelpunkt steht ein großer Quilt, in dem Erinnerungen an Verstorbene eingewebt sind. Alois Unterkircher hat die Show kuratiert. Ihnen, Herr Unterkircher, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Und nun ist Gregor Sander am Zug. Er hat die Feuilletons vom Mittwoch für uns gelesen.
Ich habe sehr genossen, dass im Fernsehen eine größere Freiheit herrscht für gewagtere, anspruchsvollere Stoffe, an die sich viele Filmstudios nicht mehr wagen, sagt Jane Campion im Interview mit der Taz. Nun hat die Das Piano-Regisseurin mit The Power of the Dog aber nach 11 Jahren wieder einen Kinofilm gedreht und bekennt: Ich war das lange Erzählen auch etwas satt. Es ist ermüdend, eine ganze Serie zu inszenieren. Hier wurde ich wieder daran erinnert, wie wundervoll eine Zeitspanne von 2 Stunden sein kann. Das Kino und neue Serien beschäftigen auch alle anderen Feuilletons, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf der Kinopremiere von House of Gucci. Die sagenhafte Geschichte des italienischen Modehauses mit einem unglaublichen Mord innerhalb der Besitzerfamilie. Verena Lücken von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fasst zusammen, was bis dahin geschieht. Bis es soweit ist, gibt es allerdings jede Menge schöner Menschen, geschmackvoller Dekors, bösartiger Dialoge, Sex- und Darstellerduelle zu sehen, verbunden mit einer Playlist von New Wave Songs, die fast schon vergessen waren, nun aber ihre Qualität als Ohrwürmer wieder unter Beweis stellen können, für die, die an Blondie, den Eurythmics, George Michael oder David Bowie ihre Freude haben. Allerdings seufzt Lücken schon im nächsten Satz: Zwischendurch zeigt ein Blick auf die Uhr, dass alles doch ein wenig zu lange dauert. Auch Tanja Rest schäumt in der Süddeutschen Zeitung, als hätte man ihr Asti Spumante statt Prosecco serviert. Man lehnt sich im Kinosessel zurück und denkt: Ah, Italien. Dann fährt die Kamera nach oben und zeigt das bebrillte Backpfeifengesicht von Adam Driver, der ein toller Schauspieler ist, aber weiß Gott nicht Marcello Mastroianni. So wütet sich Rest durch ihre Kritik und erkennt in der angeblich sensationellen Geschichte von Mord, Wahnsinn, Glamour und Gier nur einen zarten Hoffnungsschimmer. Der einzige Grund, warum sich irgendjemand das sehr verkorkste House of Gucci ansehen sollte, ist die Hingabe und blanke Schwerstarbeit einer Popsängerin, was kein schmeichelhaftes Licht wirft auf die anderen Schauspieler, denn die machen den Job ja fulltime. Aber mi scusi, Lady Gaga ist auch nicht Gina Lollobrigida. Einzig Andreas Busche findet im Berliner Tagesspiegel ein paar lobende Worte für Film und Regisseur und endet mit folgendem Urteil: Damit ist Ridley Scott, Regisseur von Alien und Blade Runner, auf seine alten Tage tatsächlich auch noch ein großer Operettenfilmer geworden. Aber ob er das wirklich wollte? Die Frage nach dem Sinn und Zweck wird auch in der Taz gestellt. RTL Plus hat die Fälschung der Hitler-Tagebücher als Serie neu verfilmt, immerhin mit Lars Eidinger als Sternreporter Heidemann und Moritz Bleibtreu als Fälscher Kujau. Emily Glaser hätte sich gewünscht, man wäre in Faking Hitler bei der völlig absurden Realität geblieben, wie damals Helmut Dietl bei Stonk. Doch leider wurde auch dazu erfunden. Da ist die junge Sternreporterin Elisabeth. Sie findet heraus, dass ihr Vater in der Waffen-SS und an Kriegsverbrechen beteiligt war. Und ein jüdischer Aktivist, der verhindern will, dass die Hitler-Tagebücher veröffentlicht werden. Das klingt tatsächlich eher gut gemeint als gut gemacht. Im Tagesspiegel ist man hingegen mit einem anderen RTL Plus Remake sehr zufrieden. Die ewige Weihnachtsschnulze Sissi mit Romy Schneider als junge Kaiserin wird hier entstaubt, warum auch immer nur mit einem S in der Mitte geschrieben und als Serie angeboten. Markus Ehrenberg und Kurt Sagatz zeigen sich in ihrer Kritik sehr zufrieden mit dem sehr aktiven Sexleben der gekrönten Häupter. Ihr Fazit allerdings stimmt dann wieder nachdenklich. Ein ehrenwerter Versuch einer zeitgemäßen Neuerzählung ist es allemal und fantastische Landschaftsaufnahmen sind garantiert.
Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.